NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. Juni 1826. Der Geburtstag des Klavierbauers Karl Bechstein.
So heroisch er klingen kann, es gibt um den Bechsteinflügel nicht nur heroische Geschichten, sondern auch tragische von hoher Symbolkraft. Im Jahr 1984 wurde das Haus des lang schon verstorbenen Schriftstellers Boris Pasternak südlich von Moskau geräumt. Das heißt, man warf die Einrichtung einfach auf die Straße. Schließlich galt Pasternaks Roman Dr. Schiwago als Beschmutzung des sowjetischen Volkes. Nur der wunderbare große Bechsteinflügel passte nicht durchs Fenster und so stießen ihn die Arbeiter die Treppe hinunter, wo er mit einem gewaltigen Stöhnen verendete. Es war das letzte Aufstöhnen eines Systems, das wenige Jahre später selbst zugrunde ging. Nicht nur zur Agonie der Sowjetunion hat der Bechsteinflügel die passende Begleitmusik geliefert. Die Marke des königlichen Hoflieferanten Karl Bechstein aus Berlin, fast 100 Jahre lang die Krone deutscher Klavierbaukunst, spiegelt in ihrer Firmengeschichte deutsche Glorie und deutsches Elend. Und das mit einem unverwechselbar singenden Ton.
Bechstein ist die Erfüllung für Hand und Ohr. Arthur Schnabel.
Der Bechstein-Klang hat sehr viel Wärme, trotzdem gepaart mit einer Strahlkraft, mit Obertonreichtum. Und das gesamte Klangspektrum ist aufgebaut, dass es sich an der menschlichen Stimme orientiert.
Wilhelm Kempf spielt Beethovens Waldstein-Sonate im Jahr 1932 auf einem Bechstein. Kann man sich einen farbigeren Klang, eine größere Wärme, eine lichtere Transparenz vorstellen? Damals wohl nicht, obwohl die Konkurrenz von Blüthner oder Steinway mörderisch war. Torben Garlin, Klavierbauer und Konzertstimmer bei Bechstein, sieht den Bechstein-Klang als Gesamtkunstwerk, schwer zu analysieren und deshalb so schwer zu kopieren.
Das runterzubrechen auf einzelne Details ist wirklich schwierig. Der gesamte Flügel bis auf die Gussplatte eigentlich, die aus Grauguss ist, gehört alles mit zur akustischen Anlage und alles ist schwingungsunterstützend hergestellt und konstruiert. Das heißt, wenn man einen Ton spielt, bewegt sich nicht einfach nur eine Saite, sondern das gesamte Instrument vibriert und schwingt und bildet den Klang.
Als ich zum ersten Mal aus dem Exil nach Deutschland zurückkehrte und bei meinem Freunde Liszt in Weimar verweilte, geriet ich eines Tages zufällig über ein Instrument, das mich durch seinen kristalligen, wonnigen Ton über die Maßen freute und fesselte.
Der Chinese Haiyou Zhang spielt die Wasserspiele der Villa d'Este von Franz Liszt auf dem Modell D282 von Bechstein, dem Königsinstrument der heutigen Produktion. Kristallig und wonnig, wie Richard Wagner die Instrumente aus Berlin empfand, klingen sie noch heute. Damals waren sie auch kräftiger und strapazierfähiger als vieles auf dem Markt.
Franz Liszt hat versucht, mit seiner Klaviermusik im Prinzip das Orchester nachzuahmen. Und Liszt hat es regelmäßig geschafft in seinen frühen Jahren, dass Klaviere mehr oder weniger demoliert waren, nachdem er drauf gespielt hat. Das heißt, sie mussten stabiler werden in ihrer Konsistenz.
Ein Ein Flügel, der auch den virtuosen Hysterien eines Franz Liszt mindestens einen Konzertabend lang standhielt. Das war das Ziel des Mannes, der vor 185 Jahren am 1. Juni 1826 im thüringischen Residenzstädtchen Gotha geboren wurde. Karl Bechstein lernte in Erfurt, Paris und Berlin das Klavierbauerhandwerk. 1853 gründete er in der Behrenstraße in Berlin nahe dem Gendarmenmarkt eine eigene Manufaktur. Damals noch ohne Hochglanz-Showroom, wie im Berliner Stilwerk, einem Möbel- und Designzentrum in der Kantstraße, in dem Bechstein heute empfängt. Der Journalist Gregor Wilmes ist seit einigen Jahren Kulturmanager der Firma und er weiß um die Meriten des Firmengründers.
Karl Bechstein war ein Klavierbauer, der einerseits erkannt hat, dass die Pianisten andere Instrumente brauchen und wollen, als sie bisher gebaut worden sind, nämlich überwiegend stärkere Instrumente. Und der auf der anderen Seite ein genialer Marketingmann war, weil er es geschafft hat, mit Künstlern eng zusammenzuarbeiten, die Bechstein weltweit promotet haben und weltweit gespielt haben, wobei der Schwerpunkt natürlich in Europa lag.
Nach meiner Ansicht ist Bechstein der bedeutendste Flügelmann in Deutschland, obwohl er erst drei gebaut hat.
Hans von Bülow, der exzentrische Pianist, Dirigent und von Richard Wagner übel gehörnte Ehemann von Cosima Liszt, Hans von Bülow hat früh an Bechstein geglaubt und seine Instrumente in alle Himmelsrichtungen gelobt. Er war der erste Star-Pianist, den der gewiefte Klavierbauer umschwärmte, aber bei weitem nicht der letzte. Franz Liszt schickte er jedes Jahr ein neues Instrument nach Weimar. Eugen d'Albert, Ferruccio Busoni oder Arthur Schnabel eilten auf Bechsteins Meisterflügeln durch die Welt und kurbelten das Geschäft an. Der junge Wilhelm Backhaus bewies 1928, welche Brillanz und Durchsichtigkeit mit einem Bechstein aus Chopins Etüden zu zaubern war.
Aus verschiedenen Materialien, verschiedenen Hölzern werden hier die Innen- und Außenwände zusammengesetzt, verleimt, dann in speziellen Pressen gebogen. Und damit entsteht die Innen- oder Außenwand des Instruments. Grundsätzlich viele Schichten Holz miteinander verleimt, um eine Biegefestigkeit, eine Stabilität und gleichzeitig Spannungskräfte freizusetzen, die wir dann in der Tongebung mitverarbeiten, um dem Instrument tonlich ein Ganzes zu geben.
Karl Schulze, Klavierbauer und seit einem Vierteljahrhundert Unternehmenschef von Bechstein, wandelt durch die Fertigungshallen im sächsischen Seif-Hennersdorf. Die ehemalige Klavierfabrik des DDR-Unternehmens Zimmermann nahe der tschechischen Grenze wurde seit 1991 aufwendig renoviert und mit computergesteuerten Maschinen nachgerüstet.
Es ist also eine Gratwanderung, die wir ständig machen. Dafür brauchen wir den Fachmann, der von der Pike auf sein Handwerk gelernt hat. Und wir brauchen auf der anderen Seite manches an Elektronik, an Maschinen, an technischen Notwendigkeiten, um Grundprozesse in der Fertigung so rationell und letztendlich so genau zu fertigen, wie es schon fast der Mensch nicht mehr kann.
Der wunderbare, edle Ton, die ideale Spielbarkeit, zusammen mit dem unvergleichlichen Anschlag des Bechsteinflügels, sie haben mich immer mit Begeisterung erfüllt. Sergei Rachmaninow.
Trotz moderner Technik unterscheiden sich heute die Produktionsschritte kaum von denen, die Bechstein in einem legendären Schwarz-Weiß-Film von 1926 dokumentiert hat. Wobei damals von der Auswahl der Hölzer bis zur Feinabstimmung der Klavierhämmer und der Hochglanzpolitur alles in einer Hand lag, für einen modernen Klavierbauer wie Torben Garlin schon glorreiche Historie.
Die Klavierfabrik mit einem großen Holztrocknungsplatz und einer Gießerei für die Gussplatten, das gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Heutzutage ist es so, dass es sehr viele unterschiedliche Unternehmen gibt, die hochspezialisiert sind auf bestimmte Komponenten.
Und natürlich sind auch die Tasten nicht mehr mit Elfenbein besetzt.
Es gibt mittlerweile Ersatzkunststoffe, es gibt aber auch Mammutbelege. Das heißt, in Sibirien gab es Mammutfunde mit Stoßzähnen und davon hat man Tastenbelege gemacht.
Als Elfenbein noch nicht tabu war, profitierte das Bechstein-Unternehmen vom wirtschaftlichen Aufschwung nach der Reichsgründung. Kurz vor dem Tod des Firmengründers im Jahr 1900 wurde eine dritte Fabrik in Berlin-Kreuzberg eröffnet. In der Blütezeit bauten 1100 Mitarbeiter bis zu 5000 Instrumente jährlich. Die Firma unterhielt in Berlin und London eigene, prunkvoll ausgestattete Konzertsäle. In Russland und vor allem im British Empire stand die Marke für deutsche Wertarbeit und Tradition. Dann kam der Erste Weltkrieg. Die Auslandsvertretungen wurden enteignet. Die Bechstein Hall wurde zornig in Wigmore Hall umbenannt, die seit 110 Jahren eine Zier des Londoner Konzertlebens ist.
This is the 110th anniversary season, in fact, at a venue described recently by the Daily Telegraph as a grande dame amongst Britain's concert halls.
Während die Grande Dame unter Londons Konzertsälen mit der prachtvoll ausgemalten Kuppel weiterhin die Musikgrößen der Zeit begrüßte, rutschte Bechstein immer tiefer in die Krise, aus der das Unternehmen bis zum Ende des Zweiten Krieges nicht mehr herausfand. Nach der Katastrophe war die Berliner Fabrik zerstört und der gute Name ruiniert. Karl Bechsteins Sohn Edwin und seine Frau Helene waren glühende Anhänger von Hitler. Bechstein stand nicht nur für den blühenden Ton, sondern nun auch für ein unliebsames Kapitel deutscher Geschichte. Während Paul McCartney bei den Aufnahmen der Beatles in den Londoner Abbey Road Studios noch einen Bechstein spielte, wurde der zaghafte Neuanfang des Unternehmens nach dem Krieg in den Schatten gestellt durch den Aufstieg des alten Konkurrenten Steinway & Sons. Bis zur Neugründung durch Karl Schulze bot Bechstein nur noch einen fahlen Abglanz des alten Ruhms, auch wenn fleißig weiter produziert wurde.
Seit 1853, der Gründung des Unternehmens, führt Bechstein eine Produktionsliste. Wir sind heute bei der Nummer 193.000. Also es existieren weltweit ca. 110 bis 120.000 Bechstein-Instrumente.
Dabei hat man alle Hände voll zu tun, der Übermacht von Steinway-Flügeln in den Konzertsälen der Welt zu trotzen. Durch die wiedererlangte Qualität, aber auch durch allmähliche Anpassung an den aggressiv brillanten Steinway-Ton. Heutige Pianisten wollen es so und sicher auch die neue Käuferschicht im fernen Osten. Gregor Wilmes.
Der chinesische Markt ist für uns im Moment sehr interessant, er wächst. Und es gibt mittlerweile in China eine Mittelschicht, die auch das Klavier entdeckt hat. Und wir sehen China nicht mehr als Produktionsland, sondern als Exportland.
Zur Befriedigung der Bedürfnisse vom Laien bis zum Profi bietet Bechstein eine Parade vom schlichten Hausklavier über das digital unterstützte Instrument bis zum imposanten D-Flügel für 90.000 Euro. Der Pianist Pavel Gililov erkennt darin nicht nur ein neu erlangtes Selbstbewusstsein, sondern auch eine starke Identifizierung mit dem Produkt.
Es ist auch von Bedeutung natürlich, in welche Hand ist ein Unternehmen, nicht? Also ob das eine Bankengruppe ist, die haben keine Ahnung davor, oder Unternehmen wird geführt von den Leuten, die zur Musik richtig Beziehung haben. Und gerade beim Bechstein, man spürt das.
Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an Karl Bechstein, der am 1. Juni 1826 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.